Es ist allerdings tatsächlich so, dass Wettbewerbsverfahren gerade von prominenten Aufgaben in komplexen Situationen eben durch den Qualitätsvergleich von verschiedenen Einreichungen schnell zu einem sehr guten Ergebnis führen können und dass die Genehmigungsprozesse beschleunigt werden. Und damit spart man sehr viel Zeit und im Endeffekt qualitätsvolle Entwürfe sind meist die wirtschaftlicheren Entwürfe. Das steht fest. Ich bin dafür, dass man ein Kontingent an jungen Büros einlädt bzw. einbindet. Damit vergibt sich ein Auslober nichts, wenn junge Kollegen, Kolleginnen eine Chance haben. Wenn man jetzt 20 Teilnehmer hat bei einem nicht offenen Wettbewerb, warum sollen da nicht 2 bis 4 junge Büros teilnehmen können? Mögen Sie sich doch dem Wettbewerb aussetzen.
Herzlich willkommen zur 45. Episode von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer, präsentiert von Grohe. In dieser 8. Staffel beleuchten wir das Wettbewerbswesen und öffentliche Vergabeverfahren. Mein Name ist Kerstin Kunekat und heute spreche ich dazu mit Annette Moth-Juppin von Dietz Juppin Architekten. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast der Bundesarchitektenkammer, Annette Moth-Juppin. Du bist Architektin und Professorin an der TU Darmstadt, wo du seit 2011 das Fachgebiet Entwerfen und Gebäudetechnologie leitest. Und du bist Vizepräsidentin der DGNB, der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Seit 1993 wirkst du hast du in rund 400 nationalen und internationalen Preisgerichten mitgewirkt und bist Mitglied oder auch Vorsitzende teilweise in mehreren Gestaltungsbeiräten. Wir führen in dieser Episode das Gespräch über den Architekturwettbewerb fort, das wir schon mit Christopher Schriener aus der Verfahrensperspektive und mit Matthias Sauerbruch aus der Perspektive eines teilnehmenden Büros begonnen haben. Die Perspektive kannst du auch einbringen, aber heute geht es vor allem um die Sicht von innen aus der Jury heraus. Nichtsdestotrotz beginnen wir mit eurem Weg. Und der Weg eures Büros, der auch über Wettbewerbe lief. Ihr habt als junge ArchitektInnen, du warst 32 Jahre alt, als du den ersten Preis im internationalen offenen Wettbewerb für die Boxsporthalle Olympia 2000 Berlin gewonnen hast. Ihr realisiertet dann die Max-Schmeling-Halle als multifunktionales Sport- und Kulturgebäude in Berlin mit einem starken Nachhaltigkeitskonzept. Für dieses Projekt gewannt ihr den Internationalen Sportstättenpreis. Welche Rolle spielt diese Erfahrung für dich, für eure Karriere?
Vielen Dank, Kerstin. Ich freue mich erstmal, dass ich eingeladen wurde zu dem Gespräch. Ich freue mich auch, über dieses Thema zu sprechen, gerade weil es unseren Weg oder meinen Weg maßgeblich bestimmt hat. Und du kannst dir ja wohl vorstellen, allein schon da teilzunehmen an diesem internationalen Wettbewerb damals 1992, war für uns natürlich schon mal so eine Entscheidung. Und wir sind da natürlich, und das hat ja auch Matthias Sauerbruch in seinem Interview gesagt, wir sind da relativ frei und frei auch von Angst. Wir wollten auch nicht gewinnen, sondern wir wollten einfach was ausprobieren, haben wir teilgenommen. Wir haben dann aber einen gewissen Ehrgeiz entwickelt und haben auch ein sehr aufwendiges Modell gebaut und haben uns im Nachhinein gedacht, oh Gott, da haben wir jetzt sehr viel Geld investiert in dieses Modell. Aber letztendlich hat uns dann der Anruf erreicht, dass wir da den ersten Preis gewonnen haben. Und ja, und sehr bekannte gesetzte Kollegen wie Toyo Ito, die wir hochschätzen, Calatrava, der uns ein Vorbild war, platzierten sich hinter uns. Und das hat uns natürlich eine gewisse Ehrfurcht, aber auch gleichwohl Freude und auch Ermutigung gespendet für den weiteren Lebensweg, kann ich so sagen.
Ja. Das ist natürlich gigantisch, dass ihr überhaupt das auch dann umsetzen durftet, also junges, unerfahrenes Büro. Welche Rolle haben Wettbewerbe für die Entwicklung eures eigenen Büros dann gespielt?
Also für uns hat erstmal bei der Max-Schmeling-Halle zum Beispiel geholfen, dass der Juryvorsitzende Tom Sieverts unser Professor war in Darmstadt und wir bei ihm Entwürfe gemacht haben und auch natürlich von ihm sehr stark geprägt waren, städtebaulich geprägt waren, was sich auch in diesem Konzept widerspiegelte. Und der hat dann schon in der Jury-Sitzung so die erste Lanze für uns gebrochen, dass wir doch auch sehr interessante junge Kollegen und Kolleginnen sind, die da gewonnen haben. Und man möge ihnen doch bitte eine Chance geben. Und ich glaube, das war auch für uns auch hilfreich. Und auch Günter Behnisch hat uns während der Vertragsverhandlungen, ist kaum vorstellbar, hat mich da beraten. Ja. Also insoweit hatten wir da viele Menschen um uns herum, die auch aus dem Hochschulkontext kamen, die uns da unterstützt haben und konnten das dadurch auch realisieren mit für uns natürlich einem enormen Aufwand aufgrund unserer Unerfahrenheit.
Das heißt, auch euch wurde unter die Arme gegriffen durchaus und dadurch, dass euch Vertrauensvorschuss auch geschenkt wurde, konntet ihr auch etwas umsetzen.
Ja, ich möchte jetzt nicht auf die Einzelheiten der Kontroversen eingehen, die wir da auch auftraggeberseitig erlebt haben. Es gehört jetzt sozusagen erstmal in die Mottenkiste. Das waren Erfahrungen, die wünscht man nicht jedem. Aber das Entscheidende ist, dass man sich am Ende auch durchgesetzt hat und dass man durch Gründlichkeit und Konzentration diese doch komplexe Aufgabe dann gemeinsam gelöst hat und auch mit vielen Experten damals schon zusammengearbeitet hat, also auch mit Forschungsinstituten. Es ging um Tageslichtkonzeptionen und um sehr viele bauphysikalische Themenstellungen. Wir haben sehr innovative Sachen dort entwickeln können, gemeinsam auch interdisziplinär. Und das hat uns auch maßgeblich geprägt, unsere gesamte Arbeit. Auch baukonstruktiv war das natürlich eine Herausforderung.
Das war ja einer der ganz großen Wettbewerbe auch direkt, die ihr gewonnen habt, aber bei weitem nicht der einzige. Ihr habt ja viele Wettbewerbe gewonnen und eure berufliche oder Bürokarriere baut auch oder ist dadurch auch so positiv verlaufen, richtig?
Ja, also ich kann also sagen, dass sich unsere gesamte Entwicklung ohne Wettbewerbe nie in der Form abgebildet hätte. Das kann man einfach ganz klar so konstatieren. Wir hätten einen ganz anderen Weg genommen. Das war jetzt für uns der spannendste, auch der aufwendigste Weg. Aber es hat auch dazu geführt, dass wir die Chance hatten, in ganz vielen verschiedenen Bauaufgaben zu wirken. Und Matthias hatte auch schon darauf hingewiesen, heute wird es immer schwieriger, sich zu qualifizieren für bestimmte Bauaufgaben, weil man Nachweise erbringen muss, dass man 15 Feuerwehrgebäude errichtet hat und das innerhalb der letzten 3 Jahre, um überhaupt sich für so ein Verfahren zu qualifizieren zur Teilnahme. Das war damals etwas einfacher, weil es mehr offene Wettbewerbe gab, die uns als junges Büro oder auch später dann geholfen haben, da auch teilzunehmen.
Ja, das heißt, euer Portfolio ist total vielseitig, vom Wohnungsbau über eben Sport, Kulturstätte, Feuerwehr, Verwaltungsbauten, Multifunktionsbauten und alles auch oder teilweise auf jeden Fall konntet ihr keine Referenzen in dieser Hinsicht vorweisen auch und habt trotzdem den Zuschlag bekommen. Das muss man ja auch mal festhalten, dass das heutzutage so für die meisten gar nicht mehr möglich ist.
Ja, Kerstin, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir darüber heute sprechen, weil ich möchte ja in die Zukunft blicken und vielleicht wollen wir auch durch unser Gespräch Anregungen geben, wie man vielleicht wieder zielführender auch für die Zukunft, auch zukunftsorientierte Themen bearbeitet über solche Wettbewerbsverfahren, weil das eine tolle Chance ist für Innovation und auch Experiment.
Werbung. Wie gelingt Transformation im Bestand? Wie gestalten wir Räume, die Umwelt und Menschen wirklich gerecht werden? Und welche Rolle spielt dabei Wasser? Fragen wie diese beschäftigen Grohe. Als führende globale Marke für innovative Wassertechnologien und ganzheitliche Bad- und Küchenlösungen unterstützt Grohe Architektinnen, Planer und Bauherren bei jedem Projekt mit den passenden Produkten, individueller Beratung und umfassendem Service. Lösungen von Grohe verbinden Qualität, Technologien und Design mit einem Ziel: pure Freude an Wasser. Für uns und künftige Generationen. Grohe, pure Freude an Wasser. Werbung Ende. Lass uns jetzt mal den Bogen spannen von deiner Jury-Tätigkeit. Erstmal aus der Perspektive des Jury-Mitglieds. Deine erste Jury-Tätigkeit war im Jahr 1993, ich habe es eben schon gesagt. Seitdem hast du knapp an 400 Preisgerichten mitgewirkt oder in den Preisgerichten, in kleineren kommunalen Verfahren bis zu internationalen Wettbewerben. Also du bist quasi überall dabei. Kannst du uns mal kurz, vielleicht in 4 Schritten sagen, was macht eine Preisrichterin konkret? Wie würdest du die Aufgabe jemandem beschreiben, der eben noch nie in einer Jury gesessen hat?
Gut, dann versuche ich es mal kurz zu machen, das ist nicht ganz einfach. Also die Jury-Tätigkeit fängt eigentlich schon vorher an, indem man mitwirkt an der Auslobung. Das heißt, wir werden als Jurymitglieder in die Auslobungsabstimmung eingebunden. Solche Auslobungen werden ja von dafür spezialisierten Büros erstellt, gemeinsam mit den Auftraggebern. Dazu hat zum Beispiel, darüber hat Christopher ja berichtet. Wir werden dann auch eingebunden und dürfen dann auch noch Hinweise zur Auslobung geben. Das heißt, da gibt es im Vorfeld Abstimmungen. Ja, dann kommt aber immer der große Tag der Jury. Dieser gliedert sich fast schon rituell. Wir arbeiten ja meist nach den Richtlinien der RPW. Aber auch in Verfahren, die darauf nicht basieren, richtet man sich danach, was sehr erfreulich ist. Das beginnt eigentlich damit, dass ich muss es wirklich auf die wesentlichen Punkte reduzieren, weil sonst ist die Zeit um.
Ja.
Wählt man einen Vorsitzenden, eine Vorsitzende und beginnt dann eigentlich mit einem sogenannten Informationsrundgang. Dabei lernen wir, und das sind die Teilnehmenden in dieser Jury, das sind die FachpreisrichterInnen, das sind Stadtplaner, Architekten, Landschaftsarchitekten, manchmal auch Fachingenieure und SachpreisrichterInnen, die Auftraggeber, städtische Beteiligte, das sind die stimmberechtigten beiden Gruppen, aber es wirken auch oft politische VertreterInnen aus den Gemeinden, Gemeindeparlamenten, Stadtparlamenten mit. Das heißt, wir sind relativ große Gruppen aus Laien und Fachleuten. Und dann beginnen wir eben mit diesem Informationsrundgang, der darauf zielt, dass wir die Arbeiten erst einmal kennenlernen, wertungsfrei, und auch Rückfragen stellen dürfen zum Verständnis. Dabei arbeiten wir uns gemeinsam, und das gilt auch für uns Fachleute, in die Aufgabenstellung nochmal tiefer ein.
Die Rückfragen gehen an die Verfahrensbetreuer dann?
Die Rückfragen beantworten uns dann die Verfahrensbetreuer, aber manchmal auch die Nutzerinnen, die auch mit beteiligt sind. Mhm. Es gibt auch Fragen, wie arbeitet ihr da? Das sind die Auslober, aber es sind vor allen Dingen auch oft NutzerInnen beteiligt. Wir reden jetzt von Forschungsinstituten oder Schulen, wo Lehrkräfte mit dabei sind, wo wir die Arbeitsformen dann besser kennenlernen wollen, auch herausarbeiten, was sind deren Prioritäten. Und das, da lernen wir gemeinsam. Wir müssen auch diese Fragen stellen, um auch eine profunde Einarbeitung in so ein Projekt zu generieren. Und so ein Projekt ist ja auch nicht sozusagen, das ist ja immer sehr spezifisch und individuell, und das ist ein sehr wichtiger Prozess. Insofern stellen alle Rückfragen. Und das ist dann, das dauert eine ganze Zeit, je nach Anzahl der Arbeiten. Dann beginnt der erste Wertungsrundgang. Der erste Wertungsrundgang, den muss man sich so vorstellen, dass man dann Arbeiten, die tatsächlich das Thema nicht wirklich getroffen haben, um es zu umschreiben, also die keine klare Leitidee haben, die vielleicht städtebauliche Setzungen nicht in der Form abbilden konnten, dass wir uns das so vorstellen können, die scheiden wir dann aber einstimmig aus. Das heißt, eine Gegenstimme würde genügen, dann werden die Arbeiten dann in einen zweiten Rundgang geführt. Im zweiten Rundgang, das ist ein Wertungsrundgang, wo man mit einfacher Mehrheit Arbeiten ausscheidet und weiterführt. Da werden die Arbeiten dann bewertend, meist durch die Fachpreisrichterin beschrieben, zunächst einfach, um Einstieg zu bekommen. Und dann gibt es eine offene Diskussion. Dann gibt es einen Vorschlag, die Arbeit weiterzuführen oder auszuscheiden. Und dann wird in der Regel abgestimmt. Mhm. Nach dem zweiten Wertungsrundgang verbleibt dann, je nach Größe des Verfahrens, eine sogenannte engere Wahl. Das sind je nach Verfahren so zwischen 4 bis 10 Arbeiten. Und diese werden dann auf Basis der Diskussion aus dem zweiten Wertungsrundgang nochmal entlang der Bewertungskriterien, die uns alle leiten. Es gibt Bewertungskriterien, die in der Aufgabenstellung verankert sind, die uns sozusagen eine Art Leitplanke bieten. Mhm. Dann werden anhand dieser Bewertungskriterien die Arbeit nochmal schriftlich betextet sozusagen. Das wird aber keine Einzelmeinung eines Fachpreisrichters sein, dieser Text, sondern der dokumentiert immer den Diskussionsprozess. Also auch kontroverse Themen werden dort angesprochen, wo man sich mal nicht so einig ist, um quasi eine Art Fazit aus unserer Debatte zu ziehen. Mhm. Und wenn dann diese Arbeit getan ist, diese Texte der engeren Wahl geschrieben sind, dann trifft man sich nochmal vor den Arbeiten, verliest diese, die werden dann abgestimmt, die werden dann auch Bestandteil des Protokolls Das geht dann auch nach draußen sozusagen. Alles andere in deren Sitzungen ist immer hochvertraulich. Es ist auch sehr, sehr wichtig, um frei sprechen zu können, weil es auch manchmal sehr spontane Reaktionen gibt. Die können mal positiv und mal negativ sein, aber in der Regel müssen wir uns auch dort frei unterhalten können. Wichtig dabei ist in diesem Prozess, dass wir da wirklich immer eine demokratische Struktur haben, dass halt auch jeder seine Meinung äußern kann und dass wir dann nach diesem Verlesen der Texte über die Rangfolge abstimmen. Und dann im besten Falle gemäß der Auslobung erster, zweiten, dritten Preis mit entsprechenden Anerkennungen vergeben können. Manchmal verteilen wir um und das wird dann meist am Ende anhand der Modelle gemacht, weil man dann so eingelesen ist, dass man nicht vor den Plänen stehen muss. Und dann kommt der große Moment der Abstimmung. Und wenn es einstimmig ist, was oft gelingt, durch diesen langen Prozess, wo man sich dann auch einigt darauf, dass man sagt, wir drücken das gemeinsam so aus, dann können wir die Umschläge danach öffnen, die Vorprüfung entlasten und uns alle freuen. Und wir haben alle sehr, sehr viel gelernt. Das gilt für alle Beteiligten in diesem Verfahren.
Ja, sehr tief eingetaucht dann. Ja. Sag doch mal, wie kommt so eine Jury dann zusammen? Fachpreisrichter, von wie vielen sprechen wir da? Das sind dann 4 bis 6 oder?
Also in der Regel ist es so, dass wir ungefähr immer im Durchschnitt, sage ich jetzt mal, es gibt natürlich große Abweichungen nach oben und nach unten, immer so um die 5 bis 6 Fachpreisrichter und immer subtrahiert ein Sachpreisrichter. Also wir sind da immer so 11, 12, 13 Stimmberechtigte. Aber ich habe schon Verfahren erlebt, große, sehr große Verfahren, auch als Vorsitzende geleitet, wo wir 30 Stimmberechtigte hatten. Das sind dann ganz große Verfahren. Aber es gibt auch kleinere Verfahren, wo man zu siebt zum Beispiel mit 7 Stimmen abstimmt. Also es ist sehr unterschiedlich.
Ja, und wie setzt sich das zusammen? Also wer bestimmt, wer in dieser Jury sitzt?
Also im Endeffekt wird es im Vorfeld bestimmt. Der Auftraggeber beauftragt in der Regel ja ein Büro, was die gesamte Auslobung vorbereitet, was auch spezialisiert ist.
Wie C4C zum Beispiel.
Genau, C4C ist da wirklich ein ganz exzellentes Büro auf allen Ebenen, auch für alle Bauaufgaben. Die beraten die Auftraggeber, welche Jurymitglieder passen würden. Einfach auch von ihrer Expertise. Die sorgen auch dafür, dass es eine gute, ausgewogene Mischung gibt aus eben eher Hochbauarchitekten, eher städtebaulich orientierten Architekten oder auch Landschaftsarchitektur oder auch Ingenieuren. Je nachdem, wie interdisziplinär so ein Projekt angelegt ist, eben genau auch das sich auch ausdrückt in der Zusammensetzung der Jury. Und dann wird man quasi eingeladen in diese Jury.
Ja. Jetzt kriegen wir also langsam mal so einen Überblick. Wie geht ihr bei offenen, großen Verfahren vor? Der Christopher hat in der vorherigen Episode ja das Bauhausmuseum Dessau erwähnt mit 831 Einreichungen in der ersten Phase. Auch Matthias Sauerbruch hat erwähnt, dass die offenen einfach überflutet werden. Dann steht also die Jury vor einer beträchtlichen Menge an Entwürfen. Wie läuft da die Bewertung ab, wenn mehrere hundert Arbeiten vor dir liegen?
Also ich kann jetzt erstmal sagen, dass es diese Verfahren immer weniger gibt.
Also das auch ist aus diesem Grund, wegen der Überflutung?
Absolut, weil es gibt da natürlich auch immer den Aspekt, ich gehe gleich noch mal kurz auch näher darauf ein, der Aspekt, warum mache ich 750 Kollegen und Kolleginnen so viel Arbeit, um dann in einer, ich sag's jetzt mal despektierlich, Blutrauschaktion sich von ganz vielen Arbeiten zu trennen. Das fühlt sich nicht gut an, das muss ich sagen. Ich habe ein Verfahren erlebt in Berlin, da hatten wir an die 400 Arbeiten. Es war auch ein sehr großes öffentliches Projekt. Wir waren eine sehr große Jury. Da wurde im 3-Minuten-Takt wurden die Boards von den Projekten vorgerollt vor uns und erläutert. Es war sowohl für die Vorprüfung als auch für uns als Jury, aber auch für die Teilnehmenden eigentlich eine Zumutung, weil man in der Kürze der Zeit so gut ausgearbeitete Pläne nicht wirklich, denen wird man nicht gerecht. Und das finde ich persönlich, das möchte ich gerne kritisieren, also das ist für mich kein Weg. Aber es gibt Mittelwege, auf die gehe ich ganz kurz ein.
Ja, gerne, ja.
Weil wir selbst auch davon profitieren konnten. Offene Wettbewerbe haben ja den großen Vorteil, dass man auch mit nicht vorhandenen Referenzen teilnehmen kann. Also gerade jetzt von den großen Sporthallen mal abgesehen. Ein Beispiel war zum Beispiel der neue Lustgarten für die Bundesgartenschau 2001. Es war ein weltoffener Wettbewerb für Stadtplanung, Architektur und Landschaftsplanung. Da haben über 100 Büros teilgenommen. Und da gab es ein abgespecktes Leistungsbild für die erste Phase. Also ich würde bei solchen Verfahren immer für zwei Phasen plädieren. Mhm. Man könnte es so sagen, dass man in der ersten Phase auf einer konzeptionellen Ebene relativ kompakt eine Idee formuliert, mit wenig Aufwand. Und damit kann eine Jury auch in relativ kurzer Zeit mit auch unter Hilfe natürlich gerade von den Vorprüfenden, wir haben gerade die Büros angesprochen, die diese Arbeit machen, man kann dann relativ schnell zum Beispiel eine Auswahl treffen. Jetzt beim Lustgarten waren ungefähr 100 Teilnehmer, da wurden dann 10 Büros wurden in die zweite Stufe eingeladen mit einem erweiterten Wettbewerbsprogramm. Also das basierte dann, man muss dann auch auf dem Konzept gar nicht aufbauen, da ist man nicht festgenagelt. Nochmal als Nebenbemerkung, konnte man dann ganz klassisch seine Arbeit tun. Man hat dann auch ein Bearbeitungshonorar bekommen, was natürlich ganz wichtig ist. Das ist nicht, das deckt bei Weitem nicht die Kosten, aber es ist eine Art Wertschätzung, es ist eine Rückmeldung, die einen motiviert, kann ich da nur empfehlen. Und dann haben wir in dem Fall jetzt eben in einem Feld von 10 verbliebenen Büros uns dann eben auch durchsetzen können und das Projekt dann auch realisiert. Also das ist so eine Strategie, um ein offenes Verfahren auch erträglich für alle Beteiligten zu machen, aber vor allen Dingen für die Teilnehmenden. Wir müssen wirklich dafür sorgen, dass wir unsere Kollegen und Kolleginnen auch schützen und deren Ressourcen nicht zu sehr auszuschöpfen oder zu verschwenden, würde ich eher sagen.
Ja, total interessant, dass da schon so eine Lösung auch angedacht ist. Ich würde gerne jetzt wieder zurück zu deiner Preisgerichtstätigkeit und zwar zu der Frage, wenn man das als Kollektiventscheidung betrachtet, muss ja auch trotzdem jede Richterin oder jeder Richter seine eigenen oder folgt seinen eigenen Kriterien. Nach welchen Parametern entscheidest du persönlich? Und worauf schaust du so in den ersten Minuten, wenn jetzt ein Entwurf oder halt in dem Fall eine Idee, wenn du die zum ersten Mal siehst?
Ja, also da reden wir ja jetzt schon vom Informationsrundgang, wo man dann natürlich schon erste subjektive Wahrnehmungen hat. Die sind dann wirklich auch ein bisschen subjektiv, natürlich. Und ich achte natürlich, versuche mich natürlich zu zügeln und versuche ein bisschen objektiv die Sache zu betrachten. Ich achte vor allen Dingen gerade im ersten Rundgang oder auch in dem Informationsrundgang darauf, was für eine städtebauliche oder welche Einbindungslösung gefunden wurde. Also ist das grundsätzlich von der Kubatur in der Einbindung vorstellbar? Oder wird die Arbeit da schon auffällig? Es ist oft so, dass man auf die Nachbararbeit blickt und sagt, ist das das gleiche Raumprogramm oder ist die nicht doppelt so groß? Also da sind schon verblüffende Erkenntnisse.
Also schon auch sozusagen im Vergleich betrachten.
Ja, also das allein schon von der Volumenbildung. Ja. Man schaut sehr stark aufs Modell. Also ich gucke sehr stark auf den Städtebau. Und man versucht natürlich irgendwo, gibt es da so eine Leitidee, gibt es da so ein tragendes Motiv in der Arbeit, was einen triggert. Und ich mache mir nur Notizen plus minus null. Ich weiß aus eigener Erfahrung, man muss auch alle Arbeiten erstmal gesehen haben. Man muss sich viel ganz stark in die Arbeit, in die Aufgabe eingearbeitet haben. Und das gilt wirklich auch für uns als Fachleute. Und da muss man schon eine gewisse Bescheidenheit haben. Aber man verliebt sich auch manchmal, die Sachpreisrichter verlieben sich noch viel stärker und schneller in Arbeiten als wir. Wir sind da so ein bisschen gebremster.
Das ist auch Erfahrung, ne? Also ich kann mir das vorstellen, dass man erstmal total überwältigt ist und sich relativ schnell in irgendwas verliebt und sich dann zur Ordnung rufen muss und sagen muss, erstmal alles sehen.
Also erstmal finde ich es ja gut, wenn man sich irgendwie positiv emotional angesprochen fühlt, wenn man dann von so einer Art Vorliebe oder Liebe sprechen kann zu etwas. Ja. Das finde ich erstmal ein Zeichen von Leidenschaft. Das sollte auch so ein Verfahren tragen. Mhm. Also so eine reine, wohltemperierte Herangehensweise, die nur ratiogesteuert ist, glaube ich, auch nicht angebracht, gerade am Anfang. Weil man sich ja auch atmosphärisch auf so eine Aufgabe einstellt, nicht nur rein rational. Aber man stellt dann doch im gemeinsamen Prozess fest, und das sagen oft wieder die, sagen oft Sachpreisrichter, dass sie dann doch festgestellt haben, dass ihr erster Blick sie sehr getrübt hat und dass sie sehr viel gelernt haben aus diesen Diskussionen, aus den Argumenten, die gemeinsam dann ausgetauscht wurden. Aber es geht einem selber auch manchmal so, dass man da doch zurückrudern muss, innerlich.
Kann ich mir vorstellen, das ist ein Prozess. Von welchem Zeitraum sprechen wir eigentlich? Du hast ja eben die Schritte benannt, in welchem Zeitraum?
Wir fangen irgendwie um 9 an. Dann gibt es formale Dinge, die geregelt werden müssen. Ich rede jetzt mal von einem durchschnittlichen Wettbewerb, der ungefähr 20 Teilnehmer hat. Das ist so üblich, das ist der Durchschnitt. Das ist nicht offenes Verfahren mit Gesetzen und Zugelosten oder Ausgewählten noch nach Kriterien. Dann gibt es einen Informationsrundgang, der dauert ungefähr 2 Stunden. Dann schafft man vielleicht bis zum Mittagessen. Und dann beginnt man nach dem Mittagessen, das wird dann immer kurz, das ist nur eine halbe Stunde, beginnt man mit dem ersten Wertungsrundgang. Der kann mal sehr ausführlich lange sein, 1,5 Stunden, wo man schon Trends für den zweiten Rundgang stärker auch ablesen kann für einen Ausschluss. Dann nochmal der zweite Wertungsrundgang, auch nochmal 1,5 Stunden, also mindestens 3 Stunden. Dann werden die Texte geschrieben. Das dauert über 1 Stunde bis 1,5 Stunden. Also sind wir jetzt so ungefähr bei 4,5, 5 Stunden. Und dann fällt die Entscheidung. Also in der Regel wird man so bis 19 Uhr, also wenn es weniger Teilnehmende sind, so zwischen 18:30, 19:30 fertig. Allerdings ist es immer wichtig, dass man von Anfang an, das mache ich als Vorsitzende, kommuniziert, dass sich alle die Zeit nehmen sollten, müssten, weil man die Diskussion nicht abschätzen kann. Und damit auch, man muss den Arbeiten gerecht werden und auch wertschätzen. Ja. Und manchmal dauert es dann halt auch bis 22 Uhr. Sowas ist auch schon vorgekommen.
Ah ja, also eine Nacht drüber schlafen und nochmal mit frischem Blick draufschauen ist quasi nicht möglich.
Es ist immer sehr verfahrensabhängig. Okay. Verfahren, die kooperativ sind, Werkstattverfahren, wo die Kollegen ihre Arbeiten vorstellen, wo keine Anonymität ist, das ist in der Regel dann doch tatsächlich 1,5 Tage oder 2 Tage, weil dadurch ein ganz anderer Zeitablauf im Raum steht.
Bei knapp 400 Verfahren wirst du ja recht unterschiedliche Verläufe erlebt haben.
Das kann man so sagen, ja.
Es gibt Jurys, wie du eben auch gesagt hast, die sind sich schnell einig und andere, denen um den ersten Preis vermutlich gerungen wird. Lass uns doch mal teilhaben an interessanten Erinnerungen, die du da hast. Eine Situation vielleicht, in der die Jury sich nicht einigen konnte. Und wie habt ihr das dann gelöst, ohne den fachlichen Anspruch zu verwässern?
Ich fange jetzt mal mit dem Worst Case an und deklimiere nicht dann zu dem, was eigentlich üblich ist, nämlich zur Lösungsfindung, ohne dass man irgendwas verwässert hat. Also das Worst Case Szenario habe ich ganz selten erlebt. Und das sieht ungefähr so aus oder das sah so aus. Da erinnere ich mich insbesondere an einen sehr prominenten Wettbewerb in Süddeutschland. Ich sage jetzt die Stadt nicht, mit sehr kompetenten FachpreisrichterInnen. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass der Auftraggeber und die Stadt sehr wenig unseren Argumenten gefolgt sind. Das hat man schon an der Mimik gemerkt. Und wenig Zustimmung spürbar war, was ich ganz ungewöhnlich finde, weil wir uns auf eine sachliche Argumentation eigentlich um die bemüht hatten gemeinsam und uns da auch eigentlich alle einig waren. Aber man hat eine zunehmend aggressive Stimmung gespürt. Es ist manchmal so, dass es latent dann auch eine aggressive Stimmung gibt, die man nur so spürt. Und wir haben ganz deutlich gemerkt, dass es in eine Richtung gehen soll, ganz klar. Und das führte dann wirklich dazu, dass auf uns Druck ausgeübt wurde, so nach dem Motto, ich kann mal Argumente sagen, wir müssen es bezahlen. Sie kommen hier eingeflogen in die Stadt und sind dann morgen wieder weg und wir müssen das dann machen und wir müssen das verteidigen vor der Stadtgesellschaft und wir müssen es vor allen Dingen bezahlen. Das ist jetzt wirklich ein absolutes Negativbeispiel, was äußerst selten vorkommt. Aber da war der Moment für uns als FachpreisrichterInnen, wir waren uns da alle einig, das war völlig verrückt. Das heißt, es war ein Patt zwischen Fach- und SachpreisrichterInnen. Und da hat dann auch die Stimme, weil es ein privater Investor war, zählt dann der Auftraggeber doppelt. Damit waren wir überstimmt. Und das war eine Situation, die war sehr unangenehm. Aber ich kann nur sagen, das ist mir vielleicht 3-4 Mal passiert. Sie haben die Zahl eben genannt, der Verfahren. Und der Regelfall ist ganz anders.
Man muss auch nochmal sagen, zum Verständnis, die Sachpreisrichter kommen ja auch von Bauherrenseite, ne? Normalerweise. Ja.
Absolut. Ja. Deswegen fühlt man sich da nicht ungewollt oder als Eindringling per se, sondern man fühlt sich eigentlich eingeladen, weil es ist eine Einladung ausgesprochen worden. Umso mehr ist man dann überrascht, wenn plötzlich jegliche Argumentation mit einer gewissen Mimik begleitet wird, die einen sehr verwundert. Und das ist aber, wie gesagt, wirklich der Ausnahmefall. Aber wir waren damals auch nicht bereit, uns diesem Druck zu unterwerfen und damit zu stimmen. Da haben wir wirklich dagegen gestimmt. Der Normalfall ist der, wenn man spürt, das gibt in der Regel ja dann Gott sei Dank meist 2 bis 3 Arbeiten, die da im Preisbereich angesiedelt sind. Das spürt man dann auch in dem Verlauf dieser Rundgänge. Und wenn man dann merkt, dass, ich muss vielleicht auch dazu sagen, dass wir als FachpreisrichterInnen eigentlich fast, obwohl wir aus unterschiedlichen Kontexten kommen, doch in der Regel immer einer Meinung sind. Nicht über jeden Teilaspekt, da wird gerungen um bestimmte Teilaspekte, da ist man sich nicht einig. Aber ob ein Projekt die Qualität hat, da sind wir uns immer relativ einig. Es ist dann auch oft so, dass wir uns vorstellen, intern abstimmen und sagen, wir können uns diese und jene Arbeit immer als ersten Preis vorstellen, weil es sehr starke Arbeiten sind. Aber es gibt auch den Fall, wo wir tatsächlich eine Arbeit als die beste ansehen. Mhm. Und da hilft eine Methode, indem man die Defizite dieser sehr guten Arbeit ganz nach oben hebt und sagt, wir würden die Arbeit sehr dringend empfehlen für den ersten Preis, haben aber auch die Kritik gehört, haben die kritischen Punkte sehr ernst genommen. Das tun wir ja auch tatsächlich, dass wir die ernst nehmen, weil wir ja selber lernen, was die kritischen Punkte sind. Es können vielfältige Punkte sein, aus dem Programm, aus der Einbindung, funktionale Aspekte bis hin zu Fassadenfragen. Dass wir diese Punkte klar benennen und sagen, der erste Preis wird vergeben an die Arbeit, aber mit ganz klaren und präzisen Überarbeitungshinweisen für die weitere Beauftragung. Mhm. Und das glättet oft die Wogen, weil wir dann auch zum Ausdruck bringen, das ist ein Entwurf, das ist ein Vorentwurf, das ist kein fertiges Projekt. Und das ist auch nicht komplett defizitfrei oder mängelfrei. Und da ist oft ein Einsehen und dann arbeitet man eher daran, was man dem Projekt an Themen mitgeben kann.
Ist das bindend dann auch?
Das ist dann in Stein gemeißelt, das kommt ins Protokoll. Insoweit ist es dann schon sehr, hat eine Tragweite. Aber dann gibt es noch so eine Art, ich sag mal, zweiten Weg. Den habe ich letztes Jahr erlebt beim Landesmuseum in Wiesbaden. Sehr schönes Projekt, also eine Sanierung, eine Erweiterung dieses sehr schönen Landesmuseums in Wiesbaden, wo wir uns nicht einigen konnten. Wir hatten 2 Arbeiten, die gleichwertig waren und wir konnten uns einfach nicht einigen. Und da haben wir uns dann dafür entschieden, was selten vorkommt, dass wir die beiden Arbeiten in eine Überarbeitung, eben mit auch klaren Überarbeitungshinweisen, die individuell auf die Arbeit bezogen waren, geschickt haben. Damit war das Verfahren aber noch nicht beendet, dann bleibt das Verfahren noch anonym. Wir wussten dann auch nicht die Verfasser. Es bleibt nach wie vor, die Verfahrensregeln werden eingehalten, führt aber dann dazu natürlich, dass das dann noch ein paar Wochen oder in dem Fall 2 Monate dauerte, bis wir uns dann wieder zusammengefunden haben, überarbeitete Projekte bewertet haben und dann zu einer doch auch klaren Entscheidung gefunden haben. Das ist nochmal eine Schleife, die man nicht so oft macht, aber das ist auch eine Möglichkeit.
Ja, das heißt, die Juryempfehlung wird in der Regel nicht aufgeweicht und der Bauherr oder der Auslober hält sich auch dran.
Das können wir als Jurymitglieder wenig validieren, weil man tatsächlich in den weiteren Prozess nicht eingebunden ist. Mhm. es ist dann oft, dass man das erfährt, ob das Projekt jetzt im Sinne der Entscheidung realisiert wurde oder ob gar ganz andere Entscheidungen noch getroffen wurden, dass der zweite oder dritte Preisträger den Zuschlag bekommen hat. Mhm. Auf diese Prozesse, das muss ich leider sagen, haben wir als Jurymitglieder keinerlei Einfluss mehr. Matthias Sauerbruch hat es auch erwähnt, es gibt bestimmte Einflussnahmen, denen wir dann auch entzogen sind.
Ja. Dann schauen wir mal darauf, das ist ja schon ein sehr gutes Verfahren, aber du hast es eben auch schon gesagt, der Anteil von Wettbewerben RPW ist natürlich an öffentlichen Planungsvergaben sehr stark gesunken. Also es gibt ja gar nicht mehr so viele Wettbewerbe. Die große Mehrheit der Auftragsvergaben läuft über VGV-Verhandlungsverfahren oder andere Vergabewege heutzutage. Also nicht ganz offen, weil da kommen oft zu viele, ist für alle nicht gut, aber gesetzt, zugelost und mit einer gewissen Auswahl an Kriterien, die aber nicht die Jungen ausschließt. Das könnte man sagen, wäre vielleicht das Optimum.
Ich würde weitergehen, das habe ich auch, war ja lange im Landeswettbewerbsausschuss ehrenamtlich tätig. Ich bin dafür, dass man ein Kontingent an jungen Büros einlädt, beziehungsweise einbindet. Damit vergibt sich ein Auslober nichts, wenn junge Kollegen, Kolleginnen eine Chance haben.
Ja.
Ich würde da noch weitergehen. Weil wenn wir wirklich zukunftsorientiert, innovativ und auch experimentell arbeiten wollen in der Zukunft, und das müssen wir mit all den Herausforderungen, finde ich das sehr, sehr wichtig.
Das klingt jetzt auch gar nicht schwer umzusetzen.
Also. Genau das wollte ich damit auch ausdrücken. Da, wenn man jetzt 20 Teilnehmer hat bei einem nicht offenen Wettbewerb, warum sollen da nicht 2 bis 4 junge Büros teilnehmen können, die Referenzen nicht haben und die Erfahrung nicht haben. Mögen sie sich doch dem Wettbewerb aussetzen.
Ja.
Ich glaube, die sind allzu bereit dazu. Und einige werden alle überraschen mit dem Ergebnis.
Warum werden Wettbewerbsverfahren weniger angewendet? Was steckt dahinter?
Also vermeintlich natürlich, dass es zusätzliche Kosten und zusätzlicher Aufwand bedeutet, glaube ich, ist vielleicht etwas, was man auch ernst nehmen muss. Es ist allerdings tatsächlich so, dass Wettbewerbsverfahren gerade von prominenten Aufgaben in komplexen Situationen eben durch den Qualitätsvergleich von verschiedenen Einreichungen schnell zu einem auch sehr guten Ergebnis führen können und dass die Genehmigungsprozesse beschleunigt werden, weil man schon in einer Art öffentlichen Diskurs über ein Wettbewerbsverfahren, auch vielleicht unter Beteiligung von politischen Vertretungen, eine qualitätsorientierte Entscheidung getroffen hat auf vergleichbaren Kriterien mit anderen beteiligten Büros und Projekten und damit in die Öffentlichkeit tritt und auch mit einer gewissen Festigkeit und über eine Ausstellung auch die Qualitäten dieser Arbeit nochmal darstellen kann. Wichtig ist auch die Öffentlichkeitsarbeit danach. Die vorbereitenden Büros sind teilweise sehr gut darin. Es ist auch gut, wenn man vielleicht Jurymitglieder noch einbindet, die dann der Öffentlichkeit, habe ich schon sehr häufig gemacht, macht auch großen Spaß, die Arbeit nochmal vorzustellen. Und damit spart man sehr viel Zeit. Und im Endeffekt, qualitätsvolle Entwürfe sind meist die wirtschaftlicheren Entwürfe. Das steht fest. Das haben die Architektenkammern schon längst auch untersucht und unterlegen können. Aber es bestehen einfach Ängste, Risiken oder auch das Gefühl, der eigenen Entscheidung entmachtet zu werden. Also, dass der Auftraggeber den Eindruck hat, dass durch ein Wettbewerbsverfahren ihm die eigene Entscheidung aus der Hand genommen wird.
Interessant. Weil es ja faktisch nicht so ist. Er ist ja nicht daran gebunden an das Ergebnis.
Genau, aber deswegen ist es auch so wichtig, dass man über die Verfahrensregeln genau informiert. Das ist die Aufgabe der Kammern, das ist natürlich auch die Aufgabe der vorbereitenden Büros, dass da eine gewisse Gelassenheit und Offenheit entsteht. Weil es ist tatsächlich so, dass keiner der Auftraggeber an den ersten Preis gebunden ist. Es ist eine reine Empfehlung. Es ist auch wichtig, dass eine Jury eine möglichst klare Empfehlung gibt, aber es ist eine Empfehlung ohne bindenden Charakter, hat keine juristische Konsequenz. Es kann der zweite oder dritte oder vierte Preisträger auch beauftragt werden. Es fehlt oft die Information. Und damit kann man vielleicht auch diese Befürchtungen oder Entmachtungsängste irgendwie kompensieren.
Dann würde ich jetzt gerne mal auf den Punkt der Nachhaltigkeit eingehen im Preisgericht, auch weil du ja, wie gesagt, Vizepräsidentin der DGNB bist, Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Wie bewertest du Entwürfe, die architektonisch brillant sind in deinen Augen, ökologisch aber nicht zukunftsfähig sind?
Das ist jetzt sehr polarisiert gefragt, ja. Aber es ist auch gut, wenn so eine zugespitzte Frage kommt. Also erstmal, vielleicht muss ich ganz kurz sagen, Nachhaltigkeit drückt sich ja nicht aus in Einzelmaßnahmen wie eine Kopplung aus PV und einem extensiven Dach, Begrünung, sondern Nachhaltigkeit durchzieht ein, ich sag mal, brillantes Projekt vom Städtebau über das Programm in die Konstruktion, Materialwahl und dann auch in die, ich sag mal, technischen oder raumklimatischen Lösungen. Insofern.
Also durchaus Projekte, die nicht auf den ersten Blick nachhaltig aussehen können, durchaus sehr nachhaltig sein.
Und das
sein.
Ist unsere Aufgabe, das herauszuarbeiten, weil die Nachhaltigkeit, wenn man die Säulen der Nachhaltigkeit betrachtet, bewegen sich auf verschiedenen Terrains. Einmal natürlich die Ökologie, die du angesprochen hast, aber natürlich auch auf einer ökonomischen Ebene. Das würde für uns oder für mich bedeutet es immer der Lebenszyklus, also was kostet so ein Ding im Betrieb. Aber auch der Sozialaspekt. Und insofern durchzieht, wenn man diese drei Begriffe zugrunde legt, also die Konstruktion, wenn die jetzt beispielsweise sehr stark auf einem ökonomischen, aber auch ökologischen Thema beruht, ist das ein Nachhaltigkeitskriterium. Die Materialität genauso. Das Programm, wie die Räume gefügt sind, ist ein soziales Thema. Der Städtebau ist ein hochsoziales Thema. Insofern durchdringt eigentlich das Nachhaltigkeitsthema alle Ebenen eines Entwurfes. Und das ist unsere Aufgabe als Jurymitglieder, auf diesen verschiedenen Ebenen diese Qualitäten der Arbeiten auch auszuarbeiten. Aber es gibt auch inzwischen, und das ist sehr positiv in der Entwicklung, ganz klar das Kapitel Nachhaltigkeit, auch in den Kriterien, wo ganz klar auch bestimmte Aufgaben abgefragt werden. Also wie sind die passiven und aktiven Systeme, wie stellen sich die Verfasser die sozialen Interaktionen dar? Es geht sogar bis in den Sozialbereich hinein, bis hin zu Ökobilanzierungsansätzen und so weiter. Also das ist schon stark auch in den Auslobungen verankert.
Hast du auch schon mal gedacht, hier hätte die Aufgabenstellung anders formuliert werden müssen?
Erstmal muss man sagen, dass die Auslobungen in der Regel ja durch professionelle Büros mit den Auftraggebern schon auf einem sehr hohen Niveau sind. Also das ist, muss man einfach auch mal den Büros auch als Kompliment weitergeben. Und wir versuchen dann, es gibt eine Preisrichtervorbesprechung. Das heißt, wir gehen die Aufgabenstellung gemeinsam durch. Und da ist es extrem wichtig, dass wir sehr wachsam sind. Und auf der inhaltlichen Ebene ist das meist schon sehr, sehr gut inzwischen, auch was die Nachhaltigkeitsthemen anbelangt, wo wir oft einhaken, das können wir dann besser als die vorbereitenden Büros, ist das Thema der weiteren Beauftragung, also eine faire Auftragsvergabe. Auch das Thema der Honorierung, also wie viel bekommen die dafür, was sie dafür einen Aufwand betreiben. Da wird oft nachverhandelt. Wir haben sehr hohen Einfluss nochmal auf die Aufgabenstellung als Jurymitglieder im Vorfeld.
Ja. Ich wollte nochmal fragen, das Wettbewerbswesen ist jetzt eher auf Neubau ausgerichtet?
Kann ich jetzt überhaupt nicht so sagen. Also man kann jetzt vielleicht so sagen, traditionell gesehen, rückwirkend, ist der Hochbaubestandwettbewerb unterentwickelt gewesen. Wenn man im Städtebau, auf der städtebaulichen Ebene es betrachtet, denke an die großen Konversionsflächenwettbewerbe zurück. Die Bahnflächen München, Stuttgart, überall, Hafen City, Hamburg. Das sind ganz, ganz große, für mich Transformationsprojekte im Bestand gewesen, im städtebaulichen Bestand, hochbaulichen Bestand. Da gibt es eine große Tradition. Da haben wir auch in Deutschland wirklich ganz, ganz bemerkenswerte Projekte realisiert. Der Hochbau in den letzten Jahren ist die Bestandsthematik im Hochbau in den Wettbewerben extrem gewachsen. Ich denke an viele Verfahren, in denen ich beteiligt war, in Düsseldorf, Köln, wo es auch um Transformation von Hochhäusern, um Nutzungsänderungen gab. Das waren hochspannende Projekte, wo Bestand einmal komplett transformiert wurde oder wo Bestand erweitert, wo mit dem Bestand gearbeitet wurde. Also die Vielfalt ist sehr groß und das, finde ich, hat unser Wettbewerbswesen auch sehr bereichert. Und es ist letztendlich ein Spiegel auch der Aufgaben, vor denen wir ja stehen in der Zukunft, dass wir hauptsächlich im Bestand arbeiten sollten, müssten.
Ja, du arbeitest parallel als Mitglied oder Vorsitzende von Gestaltungsbeiräten. Ich habe es eingangs gesagt. Das heißt, da begleitest du Projekte über Jahre. In welcher Rolle hast du mehr Hebelkraft erlebt, Qualität tatsächlich durchzusetzen? Als Preisrichterin oder als Beiratsmitglied?
Ich glaube definitiv über Wettbewerbe. Weil da geht es um das Ganze und es geht um den Nukleus eines Projektes. Während wir in den Städten gemeinsam versuchen, an prominenten Stellen, prominente Projekte, die bereits in einem Entwicklungsprozess sind, zu befruchten, dass sie sich weiterentwickeln. Also insofern ist das minimalinvasiver. Ich finde es aber wahnsinnig wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass in der Öffentlichkeit über Baukultur gesprochen wird und dass auch diskursiv erfahrbar ist, dass es nicht nur Geschmacksfrage ist, sondern dass es auch durchaus gute Argumente gibt für gute oder schlechte Gestaltung.
Erlebst du ein Interesse der Öffentlichkeit?
Da ist ein großes Interesse der Öffentlichkeit da. Ich habe das in Freiburg gemerkt. Ja, in Freiburg hat man den Weg sehr konsequent beschritten, die Öffentlichkeit einzubinden. Und wir waren überrascht, wie groß das Interesse der Öffentlichkeit war. Das hat sich dann auch in den Pressemitteilungen im Nachgang auch nochmal verifiziert. Das ist sehr erfreulich, dass so ein großes Interesse an baukulturellen Entwicklungen besteht.
Das freut mich sehr, weil der Christopher, der hat nämlich das auch anders erlebt bei seiner Arbeit, bevor er Stadtrat wurde. Und das hat mich seitdem sehr beschäftigt. Ich dachte, wenn es die Leute nicht interessiert, wie mobilisiert man dann? Also dann ist es vielleicht in Süddeutschland anders. Du warst in Karlsruhe, Mainz, Mannheim, Freiburg und Rhein-Neckar.
Ja, das ist halt alles Süddeutschland, genau. Insofern kann ich jetzt nur da berichten, das ist auch ein bisschen immer unterschiedlich gewesen. Aber auch in Mainz, also es war überall, auch in Mannheim. Also das war ein großes, also Mannheim war nicht offen, weil das hat diesen Schritt auch getan. Aber ich finde es ganz wichtig, dass Gestaltungsbeiratssitzungen für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Das finde ich einen großen Mehrwert für die Gesellschaft, für die Stadtgesellschaft.
Und das sagt, Pressearbeit war auch gut. Also es wurde auch informiert und die Öffentlichkeit kam.
Genau. Ja. Also gerade im Gestaltungsbeirat machen wir sehr viele Veranstaltungen in den jeweiligen Städten, wo wir über Baukultur oder bestimmte fokussierte Themen sprechen. Und da werden wir nicht nur von den Architekten und Architektinnen vor Ort gut besucht, sondern auch von interessierten Laien aus der Stadtgesellschaft.
Und das ist natürlich auch eher ein empfehlender Charakter, aber du klingst jetzt auch so, als wäre das auf jeden Fall ein gutes Miteinander reden und arbeiten.
Das ist ein extrem gutes Reden und Arbeiten miteinander, wenn der Geist innerhalb des Gestaltungsbeirats, der besteht ja meist aus 5 Kollegen, Kolleginnen, auch der Gestalt gelebt wird und dass Kritik auch wertschätzend geäußert wird und nicht provokant oder überspitzt oder belehrend, schulmeisterlich. Also das ist eine Frage der Sensibilität im Umgang miteinander. Ab und zu muss man auch mal schärfer werden und muss es sehr deutlich sagen. Aber wir haben natürlich keine wirklich juristische Hebelkraft, sondern wir empfehlen.
Ja. Vielen Dank für den Einblick. Ich komme jetzt zu den Abschlussfragen. Du kennst das System aus der Jury, aus dem Beirat, aus deiner langjährigen Büropraxis, selber Teilnehmerin gewesen, daraus eine Karriere aufgebaut und aus der Lehre an der TU Darmstadt natürlich auch. Du arbeitest ja mit den nächsten Generationen auch zusammen, beziehungsweise du lehrst und kriegst mit, wie die nächsten Generationen reinwachsen in ihren Beruf. Du hast also in diesen Rollen gesehen, wo das Wettbewerbswesen seine Wirkung entfaltet und wo es Probleme gibt. Wenn du morgen eine einzige Sache am Wettbewerbs- und Vergabewesen ändern könntest, welche wäre das?
Definitiv. Bindet junge Büros ein. Bindet die zukünftige Generation ein. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger.
Ja, das ist schön. Fast ein super Schlusswort. Ich wollte nur noch wissen, was rätst du den jungen Architektinnen und Architekten? Sollen die sich auf Wettbewerbe trotzdem stürzen, versuchen oder eben eher aktivistisch daran gehen, wenn sie merken, sie kriegen keinen Zugang? Oder vielleicht, was ich jetzt auch schon oft von jungen Büros gehört habe, Bedarfe selbst ermitteln und irgendwo klingeln und sagen, so, wir haben gesehen, ihr braucht das und das hier.
Also jedes junge Büro oder jede Gruppe, die sich für diesen Schritt entscheidet, möchte ich erstmal zu ihrem Mut beglückwünschen und kann sie auch nur ermutigen, diesen Weg zu gehen. Man muss sehr stark auch bei sich selbst bleiben. Nicht jedem liegt es, Klinken zu putzen und sich sozusagen vorzustellen. Also es ist natürlich gut, wenn man sich breit aufstellt. Das heißt, wenn man an Wettbewerben teilnimmt, wenn man das Risiko eingeht. Aber auch proaktiv an potenzielle Auftraggeber herangehen. Also das können Entwickler sein, auch mittlere Entwickler, aber auch bei den Städten, also bei den verschiedenen Gemeinden und Städten sich auch mal vorstellen, um auch eben mal in Verfahren eingeladen zu werden. Wenn man, und dann schließt sich der Kreis zu dem Gesagten, die Chance hat, dann auch als junges Büro mal gesetzt zu werden. Wir haben den Kiosk für einen Zeitungsverkäufer am Schweizer Platz unentgeltlich gemacht.
Aber ja, erstes Projekt.
Das war unser allererstes Bauprojekt.
Das war auch kein Wettbewerb.
Das war gar nichts. Das war einfach Zeitungskauf. Der Mann hat gefroren und er braucht den Kiosk. Öffentlicher Raum war unmöglich, gab keine Genehmigung. Da haben wir gesagt, wir machen das jetzt einfach mal. Und das waren 2 Jahre Genehmigungsprozesse. Dann haben wir alle bei der Stadt dann überzeugt. Die 2 Quadratmeter haben wir selbst mit ihm gebaut. Also auch manchmal Aufgaben selbst finden, auch Nischen mal entdecken, auch mal querdenken und vor allen Dingen frei sein. Frei und unabhängig darüber nachdenken, worauf man Lust hat. Weil daraus erwächst was Gutes. Und da kann ich echt nur zu ermutigen. Mut zum Experiment und auch von diesen eingetretenen Pfaden mal abzuweichen. Damit kann man sein Umfeld sehr verblüffen. Und sich selbst vielleicht auch.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview, Annette Murtiopin.
Danke, Kerstin.
Das war die 45. Episode des BAK-Podcasts Architektur statt Planung, präsentiert von Grohe. Die nächste Episode erscheint in der 2. Staffelhälfte am 1. September. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin, eine gute Zeit. Der Podcast Architektur statt Planung wird in Zusammenarbeit mit dem Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der BAK konzipiert. Host und Moderation Kerstin Kunekat. Redaktion Kerstin Kunekat in Zusammenarbeit mit Katrin Urbanek. Executive Producer Katrin Urbanek. Producer Projektmanagement Kerstin Kunekat. Sounddesign, Editing Publishing Kerstin Kunekat. Im Auftrag der Bundesarchitektenkammer.